Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Babel, dem vielbeachteten Debüt von Kena Kusanit. Und zu Beginn mit Astrid Rosenfeld, die ihr Debüt, Adams Erbe, im Jahr 2011 bereits veröffentlichte und damit nicht nur einen überraschenden Publikumserfolg landete, sondern es auch auf die Longlist des Deutschen Buchpreises schaffte. Nun hat die 1977 in Köln geborene Autorin gleich einen doppelten Umzug hinter sich gebracht. Verleger Daniel Kamper ist es gelungen, die Bestseller-Autorin vom großen Diogenes Verlag in seinen neu gegründeten Kamper Verlag zu locken. Und Astrid Rosenfeld lebt mittlerweile nicht mehr in Berlin, sondern im texanischen Künstlerort Marfa. Auch ihr neuer Roman »Kinder des Zufalls« ist eine Geschichte, die zwischen Deutschland und Texas angesiedelt ist. Christoph Schröder hat den Roman gelesen.
Aus der Enge der bundesrepublikanischen Wirtschaftswunderzeit flieht Charlotte nach Amerika. Ihr Vater ist ein amerikanischer Offizier, der auch nach dem Krieg in Heidelberg stationiert ist. Helga, Charlottes Mutter, hat dem Offizier den Haushalt geführt. Unerschütterlich. Bis zu ihrem Tod. Selbst dann noch, als der Offizier seine Ehefrau nach Deutschland holte. Ein unfreies und verlogenes Leben, in das Charlotte sich nicht einfügen wollte. Was also liegt näher, als im Land der Freien und der unendlichen Weite das Glück zu suchen? Astrid Rosenfelds Roman ist ein Buch der Aufbrüche und der Lebensumschwünge. Rosenfeld schickt ihr zahlreiches und irgendwann auch nur noch schwer zu überblickendes Personal in eine ungeplante Zukunft. Charlotte, eine der Hauptfiguren, lässt sich treiben und lernt in Texas den Farmer Terry kennen. Der wiederum bringt sie auf seine Ranch in einem kleinen Ort namens Myrtle Spring, der am Ende des Romans noch einmal eine besondere Bedeutung gewinnen soll. Was Astrid Rosenfelds allwissende und allkommentierende Erzählstimme ihren Figuren ununterbrochen mit auf den Weg gibt, sind Lebensweisheiten und Einsichten auf Poesiealbumniveau.
Nicht vergessen und wieder erinnern sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
Oder
diejenigen, die sich nur vom Schlag ihres Herzens leiten lassen, finden, was sie brauchen.
Dennoch gewinnt Kinder des Zufalls zumindest im ersten Teil eine gewisse Rasanz, die ein Resultat von Charlottes unstetem Leben ist. Mit dem jungen Colin zeugt Charlotte einen Sohn, Maxwell. Der wird seinen Vater allerdings niemals kennenlernen, weil Colin als Soldat im Vietnamkrieg fällt. Es gibt kein zeitgeschichtliches Ereignis, das Astrid Rosenfeld auslässt, kein Drama, das sie ihren Figuren ersparen würde. Mit ihnen rasen wir durch die Zeit und den Raum. Stuttgart, Kalifornien. Heidelberg, Texas. Erzählt wird in schnellen und harten Schnitten und kurzen Kapiteln. Der Begriff herzzerreißend, den Verlagsvorschauen gerne bemühen, war lange nicht mehr so angebracht wie hier. Die Männer sind hart, ihre Herzen dagegen oft weich. Bei den Frauen ist es umgekehrt. Unter der Vorgabe, eine möglichst knallige Handlung mit möglichst gefühligen Charakteren zu verbinden, rutscht Rosenfeld unversehens in den triefenden Kitsch hinein. Besonders augenfällig wird das im zweiten Teil des Romans. Er setzt ein im April 1945. Annegret ist mit ihrer Mutter vor dem Krieg zu Verwandten auf das brandenburgische Land geflüchtet. Der Bauernhof wird von der einmarschierenden russischen Armee besetzt. Selbstverständlich schänden und ermorden die Russen die Frauen auf grausame Weise, doch die kleine Annegret wird verschont. Unmittelbar nach der Bluttat sitzt jener russische Soldat, der soeben in letzter Sekunde die Axt gesenkt und das Kind am Leben gelassen hat, auf einem Baumstamm im Hof.
Seine Gedanken wanderten ostwärts, aber er dachte nicht an all das Schreckliche, das er in den letzten Jahren gesehen hatte. Er sah Vater und Mutter die Köpfe zusammenstecken, sah, wie sie sich etwas zuflüsterten, das beide zum Lachen brachte. Und in diesem Lachen lag ihre ganze Liebe. Lag das Leben, das sie zusammen gemeistert hatten.
Ja, so ist das mit dem naturgemäß verrohten Russen. In ihm wohnen dann doch eine empfindsame Seele und eine unverbrüchliche Zuneigung zu Kindern und Tieren. Denn auch die drei kleinen Hunde auf dem Bauernhof müssen nicht sterben. Dass Annegret viele Jahre später in ihrer kreuzbiederen Stuttgarter Ehe einen Seitensprung mit einem Russen haben wird, versteht sich von selbst. Wer ständig nur Kartoffeln aus dem Keller holen muss, hat Sehnsucht nach tiefen Gefühlen. Dass aus dem Seitensprung eine Tochter entsteht, die ausgerechnet zur Balletttänzerin wird, ist wiederum ein Griff in die Stereotypenschublade. Diese Tochter, Elisabeth mit Namen, zieht es ebenfalls in die USA. Sie begegnet nach dem Ende ihrer Tänzerinnenkarriere Charlottes Sohn Maxwell. Der ist abgehalftert, hat knapp 2 Jahrzehnte den heldenhaften Fernseh-Cowboy gegeben, bevor seine Serie abgesetzt wurde und er keine Anschlussrollen mehr bekam. Nun tun die beiden Lebensverlierer Maxwell und Elisabeth sich zusammen. In Myrtle Spring, wir erinnern uns an den Beginn des Romans, eröffnet Maxwell eine Bar, in der er allabendlich seine Cowboy-Geschichten zum Besten gibt, während er sich selbst mit Jack Daniels volllaufen lässt. Unterdessen verprasst seine exzentrische Mutter Charlotte das, was von Maxwells beim Film erworbenen Vermögen übrig geblieben ist. Alles rundet sich zum Ende hin. Zurück zum Ursprünglichen, zurück in die ehrliche Kargheit der ländlichen Räume. Auf ihrem Weg nach Myrtle Spring führen Maxwell und Elisabeth einen Dialog.
»Ein schönes Land«, sagte sie. »Ein hartes Land«, sagte er. »Alles, was hier gedeihen soll, muss zäh sein. Pflanzen, Tiere, Menschen.«
Zu ergänzen wäre, zäh und auf alles vorbereitet sein muss auch derjenige, der Astrid Rosenfelds obskure Mixtur aus Frauenbildungsroman, Westernschmonzette und Schicksalsgeraune bis zur letzten Seite durchzulesen gedenkt.
Christoph Schröder über Astrid Rosenfeld, Kinder des Zufalls, Kamper Verlag Zürich, 270 Seiten, 22 Euro. Und wir kommen zu Erfreulicherem, wir kommen zu Babel von Kena Kusanit. Als Altorientalistin hat sich die 1979 geborene Kusanit mit Sumerisch, Babylonisch und Swahili beschäftigt. Unter anderem versehen mit diesem Rüstzeug begab sie sich, die bislang als Lyrikerin und Wissenschaftsjournalistin sich einen Namen gemacht hat, in Archiven auf Spurensuche für ihren ersten Roman. Im Mittelpunkt steht der Architekt und Bauforscher Richard Koldewey, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts im heutigen Irak mehrere Prachtbauten des antiken Babylon ausgrub. Es war eine der größten deutschen Grabungsexpeditionen im vorderen Orient. Kena Kusanit, die wie ihr Protagonist aus Blankenburg stammt, versteht es, aus ihrem im Historischen angesiedelten Thema erhellende Funken zu schlagen, sagt Angela Gutzeit.
Kena Kusanit führt uns in ihrem Roman Erstling Babel über 100 Jahre zurück in die wilhelminische Ära. Das Deutsche Kaiserreich ist als Spätling im kolonialen Wettlauf um Einfluss und schnell sichtbare Trophäen bemüht. Von Ausgrabungen im mesopotamischen Zweistromland verspricht sich Wilhelm II. Ein paar Glanzlichter für die Berliner Museen an der Spree. Mit der Gründung der Deutschen Orientgesellschaft 1898 nimmt die Sache Fahrt auf. Längst haben die Engländer wie die Franzosen reiche orientalische Beute eingefahren. Da schickt die Gesellschaft mit großzügiger Unterstützung von Kaiser und Industriellen den Architekten Robert Koldewey an das Euphratufer, wenige Kilometer von Bagdad entfernt, um das mythenbeladene Babylon auszugraben. 18 Jahre lang ist der Mann mit seinem Grabungsteam und den einheimischen Arbeitskräften beschäftigt. Letztere wissen wohl gar nicht so genau, was dieser aus ihrer Sicht Verrückte eigentlich sucht, als er ihnen befiehlt, tiefer und tiefer, bis zu 20 Meter in das morastige Erdreich zu buddeln, bei 40 Grad im Schatten, auf einem Gelände von etwa 3,5 Quadratkilometern. Aber Koldewey wurde tatsächlich fündig mit den Palästen des Nebukadnezar, den Fundamenten des Turms zu Babel und der Prozessionsstraße von Babylon mit dem Ischtar-Tor. Die Altorientalistin Kena Kusanit, die sich bislang mit Lyrik einen Namen gemacht hat, genießt derzeit zu Recht mit diesem Romandebüt viel Aufmerksamkeit in den Medien. Denn wenn man nur ein wenig nachblättert in Schriften zu dieser größten Ausgrabung, die jemals in Vorderasien stattgefunden hat, dann erkennt man schnell den wohl gigantischen Rechercheaufwand, den Kusanit in Archiven betrieben haben muss. Nicht nur die historischen Einzelheiten bis zu den Briefen, die im Roman wiedergegeben werden, stimmen, auch die Figur des Koldewey ist mit all seinen Marotten wie Vorzügen dem realen Vorbild sorgsam nachempfunden. Und doch hat man, je länger man liest, das Gefühl, der historischen Ebene immer wieder enthoben zu werden. Schon der erste Absatz stimmt ein auf eine Gedankenreise, die mit ihrer Symbolik Überzeitliches andeutet.
Es war ein mesopotamisches Gelb, wie gemacht zum Davorstehen, Hinsehen, Aquarellieren, seine Lieblingsart, diese Gegend zu kartieren, Schlamm als Impression, Lehm, der sich durch das Wasser bewegte, indem er sich drehte. Koldewey sah aus dem Fenster seines Arbeitszimmers, nirgendwo davorstehend, nichts kartierend. Er hatte sich hingelegt auf seine Liege, die Teil der Fensterbank war, und beobachtete den Fluss, der an den Ruinen entlangfloss, zog an seiner Pfeife und sah ihn an, als hätte er noch nie einen Fluss angesehen, ohne dabei über etwas anderes, etwas Übergeordnetes nachzudenken, das Schiff, die Fahrt, das Ziel, die Reliefziegel Nebukadnezars, die Reliefziegel des Ishtar-Tors, des Palastes, der Prozessionsstraße, die sich im Hof des Grabungshauses mehrere hundert Kisten hochstapelten und die von Babylon, den Euphrat hinunter, über drei Kontinente nach Hamburg, die Elbe, die Havel, die Spree hinauf, bis zum Kupfergraben an den Steg der Berliner Museen zu transportieren waren.
Der Fluss als Symbol für Zeit und Vergänglichkeit, der Lehm als Material, aus dem nach dem biblischen Schöpfungsbericht der Mensch erschaffen wurde, er sendet, zu Ziegeln gebrannt und mit Schriftzeichen oder Figuren versehen, Botschaften aus vorbiblischen Zeiten. Und schließlich das Schiff auf dem Fluss, das durch seine Fracht Verbindungen herstellt zwischen Zeiten und Kulturen. Dieses Bild, mit dem die Autorin in ihren Roman einführt, ist nicht nur symbolträchtig, es ist auch für seine Konstruktion wesentlich. Es ist das Jahr 1913, als Koldewey in seinem Arbeitszimmer halb liegt, halb sitzt und auf den Euphrat hinausschaut. Er ist an einer Blinddarmreizung erkrankt. Vielleicht hat er sich auch einfach nur übernommen bei der jahrelangen Ausgrabung unter klimatisch erbarmungslosen Bedingungen. Möglicherweise hatte er aber auch keine rechte Lust mehr, sich mit seinen Mitarbeitern wie dem nervigen Buddensieg, der für die Kleinfunde zuständig ist, zu beschäftigen. Und schon gar nicht mit der Orientgesellschaft, die ständig auf Ergebnisse, Fotos und Lieferungen drängt, während Koldewey, der Architekt und Kunsthistoriker, den kulturell-historischen und architektonischen Gesamtzusammenhang der antiken Ruinen erfassen will. Und so sitzt er in seinem Zimmer und denkt nach. Die kostbare Fracht in über 500 Kisten vor Augen, ahnend, dass ein Krieg bevorsteht. Der gesamte Roman bis auf den Schluss ist angelegt wie eine meandernde Reflexion Koldeweys, der über die Grabungen, die Beziehung zu seinen Mitarbeitern, zu den Einheimischen, den Scheichs und den türkischen Institutionen im Zweistromland nachdenkt, das nur noch kurze Zeit unter osmanischer Herrschaft stehen wird. Dabei verschmelzen nicht nur Erzählerstimme und Figurenrede, erschieben sich auch Zeitebenen ineinander, wie die Schlieren des Schlamms, der sich im Wasser des Flusses im Kreise dreht und von Koldewey sinnierend beobachtet wird. Kusanits Roman zielt spürbar nicht allein auf das Historische. Ständig schwingt eine Metaebene mit, die auf Fragen zielt wie: Was ist Zivilisation? Was ist Fortschritt? Ein Beispiel dafür ist das durchgängige Motiv des Fotografierens. 1913 noch eine junge technische Errungenschaft, mit der neuerdings die Grabungsfunde dokumentiert werden.
Das Foto hielt nicht das Fotografierte fest, es hielt die Zeit fest und prophezeite zugleich dessen Vergehen. Die Fotografie hatte den unwiederbringlich vergangenen und in seiner Unwiederbringlichkeit für immer festgehaltenen Augenblick erfunden. Das Fotografieren kultivierte eine furchtbar evidente Geschichtsschreibung, die den poetischen Trost des Geschriebenen nicht kannte, des Liedes, des Gedichts, ja sogar den Trost, den ein altbabylonischer Gesetzesparagraf haben konnte, die allen mythischen Ballast abgeworfen hatte und im eigentlich wohlgesinnten Blick des Betrachters eine besinnungslose Bestürzung auslöste, nicht vor der eigenen Sterblichkeit, sondern vor dem, was bald nicht mehr sein würde, dem Leben.
Was Kusanit im Sinn hat, es sind geschichtsphilosophische Grabungen im Geiste Walter Benjamins, den die Autorin im Vorspann des zweiten Teils ihres Romans auch tatsächlich zitiert. Grabungen episch und rhapsodisch vornehmen, in immer tiefere Schichten vorstoßen, um damit das bereits Vorhandene einer Prüfung zu unterziehen, so Benjamins Blick auf die Gegenwart im Lichte der Vergangenheit. Das Rhapsodische hat es Cusanit denn auch tatsächlich angetan. Und so gibt es in diesem Buch mit seiner Fülle an Themen, Gedanken und Zitaten auch keine Chronologie. Was in diesem Kontext nicht fehlen darf, ist der sogenannte Babel-Bibel-Streit, der zurückgeht auf den Assyriologen Friedrich Delitzsch. Mit seiner 1902 vor dem Kaiser vorgetragenen These, die jüdische Religion wie das Alte Testament fußten auf babylonischer Grundlage, das Christentum habe also heidnische Wurzeln, löste heftige Reaktionen aus, von denen sich Delitzsch allerdings keineswegs beeindrucken ließ. Bei Cusanit redet sich der eiferne Delitzsch während einer Bootsfahrt mit Koldewey und dem türkischen Museumsdirektor Bey Bedri in Rage, wie überhaupt die Autorin Episoden immer wieder gekonnt ins Komische zu wenden versteht.
Bedri saß zwischen Delitzsch und Koldewey genau in der Mitte. »Die 10 vorsintflutlichen Urväter der Bibel«, rief Delitzsch über Bedri hinweg, »seien niemand anderes als die 10 babylonischen Könige vor der Flut«, von der die sumerische Königsliste berichte, die auf einem wunderbar erhaltenen Tonprisma vermutlich bei einer Raubgrabung noch weiter südlich von hier entdeckt worden war und so auf den antiken Markt gelangt sei. Delitzsch rezitierte auf der Rückfahrt nach Babylon aus 282 Gesetzesparagraphen Hammurabis. Delitzsch listete alle Stellen des Alten Testaments auf, die vorbiblischen Ursprungs waren und von denen die Bibel und unser religiöses Denken bereinigt werden müssten, da diese Stellen historisch, und damit von Menschen gemacht und damit nicht göttlich sein.
Kinnar Cusanit hat einen gebildeten wie unterhaltsamen Roman über das große Ereignis der babylonischen Ausgrabung kurz vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben und damit, vielleicht ungewollt, einen interessanten Begleittext verfasst zur gegenwärtigen Raubkunstdebatte. Wobei das Buch durchaus feine Zwischentöne anschlägt, die das Grabungsprojekt keineswegs nur im Licht von kolonialer Habgier und unstatthafter Bereicherung erscheinen lässt. Deutlich wird, Koldewey konnte nur im Einverständnis mit den türkischen Bevollmächtigten und den ortsansässigen Einheimischen agieren. Zudem waren seine Methoden von Kulturverständnis und einer bis dahin unbekannten wissenschaftlichen Gründlichkeit geprägt. Kritisch anzumerken ist, dass Cusanit es mit ihren tiefen Bohrungen und Analogien zwischen Antike und Moderne etwas übertreibt. So zum Beispiel, wenn aus der 1913er Perspektive zurückgeschaut wird auf Koldeweys Besuch in Berlin beim Kaiser im Jahre 1909. Da darf dann natürlich der Verweis auf die sprachliche Ähnlichkeit von Babel und Berlin nicht fehlen, wie auch auf Berlin als Elektropolis, die elektrifizierte Stadt der Moderne, die mit den Schätzen von Babylon sich als Bewahrerin der babylonischen Kultur, der Wiege der Zivilisation schmückt. Gern hätte man dagegen etwas mehr über die britische Forschungsreise Gertrude Bell gelesen, die als Angehörige des Geheimdienstes und hochangesehene Kennerin des Nahen Ostens geradezu kriegsentscheidend für die Engländer war. Auf diese Figur strebt das Romangeschehen zu. Bei einem Treffen gibt Bell Koldewey das Versprechen, den in über 500 Kisten verpackten Grabungsschatz nach dem Krieg nach Berlin zu schicken. Dieses Versprechen hat sie bekanntlich gehalten. Eine hochinteressante Frau. Im Buch von Kinnar Cusanit steht sie leider im Schatten des deutschen Ausgrabungsleiters.
Angela Gutzeit über Babel von Kinnar Cusanit, Hansa Verlag München, 270 Seiten, 23 Euro. Abschließend bleibt dem Büchermarkt die traurige Pflicht zu erinnern an den vorgestern verstorbenen ehemaligen Bundesverfassungsrichter und Rechtsphilosophen Ernst Wolfgang Böckenförde, in seinem intellektuellen Gebiet einer der wenigen, die auf Augenhöhe mit Jürgen Habermas genannt werden können. Die Kollegen von Kultur heute werden ab 17.35 Uhr Böckenförde in ihrer Sendung würdigen im Gespräch mit dem Staatsrechtler Christoph Möllers. Doch zuvor gibt es nach den nun folgenden Nachrichten wie eh und je Forschung aktuell, darin ein Stück über den Homo Haptikus verbunden mit der Frage, welche Rolle der Tastsinn spielt, sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft. Die ebenso zupackende wie feinfühlige Moderation hat dann Lennart Pyritz. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.